Lasst uns anfangen, unseren Heiland loben und preisen und anbeten, in die Gegenwart Gottes hineingehen. So und nach wird der ein oder andere noch kommen und wir freuen uns auf den Herrn. Der Herr ist in unserer Mitte. Ich will einziehen in sein Tor mit dem Herzen voller Dank und preisen ihn und anbeten ihn. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass wir dich loben und preisen dürfen. Und wir möchten dich jetzt von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften anbeten. Amen.
Ich will loben den Herrn ewiglich. Halleluja. Danke, Jesus, für heute Abend. Danke, Herr, dass du uns heute Abend begegnest und dass du den Himmel über uns heute Abend öffnest. Amen. Ich habe heute ein Thema: Lebe in der Übereinstimmung mit Gott, im Einklang mit dem Herrn. Also leb nicht rückwärts, leb nicht vorwärts, leb nicht in der Mitte, leb mit dem Herrn. Das ist also meine Empfehlung heute. So, ich möchte euch zuerst einmal ganz herzlich einladen. Die gelben Zettel, da steht ja alles Wissenswerte eigentlich drauf. Also, morgen ist das Thema, Gott will dich gerade hier segnen. Ich habe dieses hier ganz groß geschrieben. Warum? Wir denken immer, Gott segnet mich immer woanders. Leute wechseln Ortschaften, Städte, Länder, Gemeinden, Partner, was auch immer. Die denken, woanders ist immer viel schöner. Mein Vater hat immer gesagt, da, wo du nicht bist, da lecken Kälber Honig. Da leben sie wie im Schlaraffenland. Und wenn du dorthin kommst, dann merkst du, die kochen auch mit Wasser. Deshalb, hier ist der Platz, wo Gott dir begegnet. Zu Hause, da wo du lebst, wo du arbeitest, da das Umfeld. Und du kannst überall Hölle auf Erden haben und du kannst überall Himmel auf Erden haben. Es hängt immer von dir ab. Je nachdem, ob du mit Gott übereinstimmst oder nicht. Also das Thema von heute. Und dann ab Dienstag bis Donnerstag, also nur drei Abende, ist Lynn Crow da mit ihrer Tochter. Sie kommen beide und sie werden hier uns dienen. Sie wird uns erzählen aus ihrem Leben, was Gott alles in ihrem Leben getan hat, geführt hat. Sie wird ermutigen, sie wird aus den Erfahrungen, aus der Gemeindearbeit berichten und sie wird für Menschen beten. Das ist also gewohnt in Mexiko, wo sie herkommt. Da gibt es Ärzte, gute Ärzte auch, aber da gibt es noch den besten Arzt, den Herrn Jesus Christus. So, und sie wird uns auch hier dienen. Sie war ja hier bei uns, wir kennen sie ja sehr gut. Eine einfache, bescheidene Frau, aber sie liebt den Herrn Jesus ganz besonders und sie hat einen Dienst besonders für Frauen. Und deshalb auch habe ich gedacht, wenn sie schon da ist, dass ein besonderer Treff mit Frauen ist am Mittwoch, den 11. um 15 Uhr. Also es wird, ich denke, dass es bis abends gehen wird und dann nach, könnt ihr ja da bleiben, bringt Britz ein bisschen so Vesper mit oder da drüben gibt es so viele Imbissbuden, Dönerbuden oder was auch, welche Buden auch immer gibt. So, ihr könnt dann schnell was essen, einkaufen noch kurz und dann abends um 19 Uhr geht es dann weiter für alle. So, das sind so die Bekanntmachungen. Lebe in Übereinstimmung mit Gott. Es ist nicht so einfach, mit Gott übereinzustimmen. Er da oben, ich da unten. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, heißt es in der Bibel einmal. Meine Wege sind nicht eure Wege. Und die wenigsten haben geschafft, mit Gott in Übereinstimmung zu leben, so im Gleichschritt mit Gott zu gehen. Im Gleichschritt oder gleich Gott ähnlich zu werden, ist also das größte Problem in dieser Welt. Und deshalb, wir wollen das lernen mit Gottes Hilfe. Wie lebe ich in Übereinstimmung mit Gott? Und da ist der größte Segen auch versprochen. Wenn du mit Gott im Einklang bist, wenn du meiner Stimme gehorchst, wenn du meinen Willen tust, wenn du meine Wege gehst, dann lebst du wie im Schlaraffenland. Dem Gehorsamen gibt Gott alles und dem Ungehorsamen nimmt er alles. Ganz einfach, eine ganz einfache Formel. Tu, was er sagt und du kriegst, was du brauchst, was er dir versprochen hat. Folge seinen Worten, folge seinen Geboten, folge seinen Vorschriften. Halte dich immer nach seiner Vorschrift und du wirst keine Probleme haben. Fahr immer anständig, lass dich nicht erwischen von der Polizei und du wirst keine Probleme haben. Aber wir sind ja nicht immer so. Du weißt es ja, weißt du, unser Bleifuß, da haben wir ein bisschen Probleme damit, immer mehr Gas geben, was erlaubt. Lebe in Übereinstimmung mit Gott. Gott ist treu, auch wenn wir manchmal untreu sind. Ich lese in 5. Mose 29, Vers 9 und Vers 10, da heißt es, mit euch will der Herr seinen Bund schließen. Dann vertausche ich die Verse wieder, komme ich wieder zurück. Darum bleibt dem Bund des Herrn treu, den er mit euch schließt, und erfüllt alle Verpflichtungen, dann wird euch alles gelingen, was ihr tut. Ist das nicht wunderbar? Großartig. dann wird euch alles gelingen, was ihr unternimmt, wenn ihr mit Gott im Einklang seid. Dann kannst du leben und du wirst alles kriegen, was du zum Leben brauchst und nötig ist. Und es wird dir besser gehen, als du je gedacht hast. Gott geht immer so weit, wie wir gehen, wie wir mit ihm einverstanden sind. Und er testet uns. Ist er mit mir jetzt im Einklang? Geht er mit mir den gleichen Weg und so weiter? Ich lese Hiob noch dazu, Hiob 22, Vers 28. Was immer du beschließt, also was du, worüber du dich entscheidest, was du dir vornimmst, es wird dir gelingen, auf allen deinen Wegen wird es hell. Was immer du beschließt, also womit du mit dir selber im Einklang bist, mit Gott im Einklang bist, mit dem Heiligen Geist im Einklang bist, mit dem Wort Gottes im Einklang bist. Alles, was du beschließt, also was du abrundest, womit du einverstanden bist, das wird klappen. Es ist so wie beim elektrischen Strom. Beim elektrischen Strom ist es ja auch so, es ist egal, was du, wo du bist, was für Gerät du hast, du musst nur in die Steckdose reinstecken. Anschluss. Sobald du Anschluss hast, klappt es. Wenn du keinen Anschluss hast, nützt das beste Gerät dir nichts. Also wo du dich anschließt, wem du dich anschließt, also dieses Wort beschließen möchte ich ausbauen, so ein bisschen ausschmücken, das ist so wie beim Strom, ist neutral. Aber du steckst jetzt dein Radiogerät, dein Fernsehgerät, du steckst deine Drehbank oder dein Computer, egal was du steckst es in die Steckdose ein und du schließt dich dem Ganzen an und es läuft. Also Gottes Worte sind neutral. Es kommt immer auf den Anwender an, das Gerät, für das es bestimmt ist, wie es funktionieren soll. Die elektrischen Gesetze sind überall gleich. Bei den Russen und Amerikanern, bei den Deutschen, bei den Juden, bei den Afrikanern. Es spielt keine Rolle. Strom bleibt Strom. Aber der Anschluss, auf den kommt es an. Wenn du Gott angeschlossen bist, dann funktioniert das Gerät. Dann funktioniert das Leben. Wenn du diesem Gesamtkonzept Gottes angeschlossen bist, diesem Kraftwerk, diesem universellen Kraftwerk, dem ewigen Kraftwerk. Und du kannst also mit dem Strom alles machen. Eigentlich kannst du Radio betreiben, kannst Ventilator betreiben, kannst Presslufthammer betreiben, du kannst alles betreiben. Du musst nur angeschlossen sein. Der gleiche Strom. Und es ist erstaunlich, was man mit dem gleichen Strom alles machen kann. Und das ist auch mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist für alles Nütze. Zum Leben, Denken, Lieben, kämpfen, arbeiten, immer mit dem Wort Gottes im Einklang zu sein. Also, was du beschließt, das wird immer gelingen. Das meiste, bei den meisten Leuten klappt es nicht, weil sie ja nicht beschließen. Die können sich nicht entscheiden. In der Bibel heißt es einmal, wo zwei oder drei eins werden, was sie wollen, dann können sie bitten und sie werden es empfangen. Also, du musst mit dir selber eins werden, mit den anderen eins werden, mit Gott eins werden, dann klappt es. So ist auch die Macht Gottes, wie der Strom, elektrischer Strom. Du kannst damit machen, was du willst, aber du musst zuerst mal angeschlossen sein. Was ist dein Bedarf? Was brauchst du? Und jetzt beschließt er einmal. Die meisten Leute, die treffen keine Entscheidung. Die beschließen nichts. Die sagen, ja, ich möchte schon, ich wünsche mir einen Partner, ich wünsche mir Kinder, ich wünsche mir Haus, ich wünsche mir Auto, ich wünsche mir Geld, ich wünsche mir Arbeit, du wünschst es, aber du beschließt es nicht. Koste, was es wolle, ich will es haben. Ich werde es haben. Also deine Wünsche sind neutral. Deine Träume sind neutral. Deine Visionen sind neutral. Aber jetzt musst du mit irgendjemandem übereinstimmen. Plus und Minus. Das ist Strom. Plus und Minus. Die Macht Gottes muss angewandt werden. Strom muss angewandt werden. Das muss in dein Leben hinein. Also dieser Stromfluss, dieser Kreislauf, das muss in deinem Leben hinein. Die Worte Gottes müssen in dir wirken. Und zuerst einmal, wenn das Wort Gottes in dir reinkommt, das ist süß wie Honig und dann Hot Pepper Soße. Das wirkt dann nachher. Und dann sagst du, ui, wo soll das noch hinkommen? Die Worte Gottes müssen freigesetzt werden, so wie beim Strom. Es muss freigesetzt werden. Sie müssen zur Funktion gebracht werden. Es nützt nichts, wenn du Wünsche hast, aber diese Wünsche funktionieren nicht. Wie bringe ich meine Wünsche zur Funktion? Wie funktioniert Gott in mir? Lebe in einer Übereinstimmung mit Gott. Wie schaffe ich das? Und das ist ein großes Kunststück. Viele Leute arbeiten daran, die meisten erreichen es nicht, weil sie von falschen Voraussetzungen ausgehen. Jesus sagt, alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen.
Also das ist, wo die Funktion angesetzt werden sollte. Weißt du, so viele Leute, die sagen, ja, Gott hat es versprochen, in der Bibel steht es, aber du brauchst den Schlüssel dazu. Und der Schlüssel zu allem ist, in meinem Namen. Mit Jesus kommst du weiter. Mit Jesus kannst du die Schallmauer nicht durchbrechen. Ohne Jesus kannst du die Schallmauer nicht durchbrechen. Ohne Jesus kommst du nicht in Verbindung zu Gott. Die Bibel sagt, er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Also Jesus ist der Schlüssel. Und alles, was ihr in meinem Namen bittet, in meinem Namen auf Kranke die Hände legen, in meinem Namen in Sprachen reden, in meinem Namen zusammenkommen, in meinem Namen, das ist der Schlüssel. Und die meisten Leute sind Jesus scheu. Die haben Angst vor Jesus. Nein, ist das wirklich wahr? Guck mal die religiösen Leute an. Guck die Juden an. Guck die Frommen an. Die sind Jesus scheu. Und der Teufel versteht, Jesus auszuklammern. Du kannst alles aus dem Wort. Gott steht ja in der Bibel. Gott hat es verheißen. Halleluja, Lob und Dank. Lob und Dank nützt dir nichts. Es muss Jesus rein. Jede Anbetung ohne Jesus ist höchstens bis zur Decke. Erreicht und bewirkt nichts. Also wir brauchen den Schlüssel dazu, um reinzukommen. Das Kennwort, das PIN-Wort. Was nützt dir das, wenn du Geld auf dem Konto hast, aber du hast eine Scheckkarte, du hast eine Bibel, du hast die Verheißungen, du weißt, das ist ja meine Nummer, aber du hast das PIN-Wort nicht. Dann nützt das ganze Beten nichts. Und deshalb, es nützt bei den meisten Leuten das ganze Beten und Singen und Hören nichts, wenn sie nicht den Schlüssel dazu haben. Du brauchst den Schlüssel. Und du stimmst erst mit Gott überein, wenn du Jesus verwendest. J-E-S-U-S. Jesus. Jesus ist der Weg zum Vater, der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Er ist die Brücke, diese Brücke. Sonst gibt es nur Wackelkontakt in deinem Leben. Da ist zwar Impulse da, da ist Gewaltiges da, aber wenn du beschließt und was du beschließt in deinem Herzen, also wenn du Jesus einschließt, also beschließen, einschließen und so weiter, wenn du mit Jesus eins wirst, diesen Bund mit ihm schließt, diesen ewigen Bund. Und wir leben ja im Neuen Testament und das Neue Testament ist der neue Bund. Nicht der alte Bund, der konnte sowieso kein Mensch halten. Das haben Engel auf diese Erde gebracht, nicht aber Engel konnten das erfüllen, richtig und so weiter. Und geschweige denn jetzt Moses, selbst der das Gesetz gebracht hat, hat das Gesetz nicht erfüllen können. Und wie soll dann der arme Mensch da die Gesetze Gottes erfüllen? Aber Jesus ist des Gesetzes Vollendung. Er ist der Schlüssel. Deshalb, wenn du etwas brauchst, stimm mit Gott überein. Und die einzige Möglichkeit, um mit Gott eins zu werden, ist durch Jesus. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Wenn du die Worte Gottes bejahst und vor allem Jesus bejahst, ja Herr, wie viel in Aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, dann schaffst du. Und es ist niemand, nichts mehr Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Also der Schlüssel ist Jesus, er ist Anfang und Ende, er ist Alpha und Omega in unserem Leben. Deine Worte bestimmen diese Funktion, wenn du Jesus sagst, rufe den Namen des Herrn an und du wirst gerettet werden. Also in dem Moment, wo du Jesus sagst, erschreckt die Hölle, erschrecken die Krankheiten, erschrecken die Probleme, erschrecken die Sorgen. Du musst nur Jesus rufen. Weißt du, die meisten Leute, die strengen sich an, ich gebiete, Sorgen weichen weg, verschwindet. Aber du musst nur in deinen Sorgen, in deinen Problemen über alles Jesus rübersetzen und es löst dich auf in Luft. Das ist mein Geheimnis, was ich entdeckt habe. Jesus ist der Schlüssel für meine Probleme. Also, du erschreckst den Teufel, indem du laut den Namen des Herrn proklamierst. Wer den Namen des Herrn anruft, und der Name des Herrn ist nicht Jehova und Jahwe und El Shaddai und Elohim und weiß ich sonst noch was, das sind alles Namen aus der Antike, haben mit Gott relativ wenig zu tun. Und so weiter und sagen nicht viel, aber Jesus, und du sollst ihn Jesus nennen, haben die Engel gesagt. Und er wird sein Volk selig machen, er wird sein Volk retten, er wird sein Volk von ihren Sünden erlösen, von ihren Problemen erlösen. Nenn den Namen Jesus und die Hölle zittert. Nenn den Namen Jesus und die Krankheit weicht. Du musst nur im Namen Jesus und nur der Krankheit sagen, den Rückenschmerzen, den Kreuzschmerzen, den Kopfschmerzen, den Bauchschmerzen und welchen Schmerzen auch immer, du musst nur Jesus ihnen entgegenhalten und diese Dinge fliehen. Herr, siehst du nicht, dass wir verderben? Du siehst dieser Sturm, der auf sie kam, sie mussten nur Jesus rufen. Und der Herr trat auf den Plan und sagt, Wind und Wetter sei still. Und das ist das Problem, mit Gott übereinstimmen. Er hat uns Jesus gegeben und wer Jesus nicht annimmt, der kann von Gott nichts mehr bekommen als Jesus. Die höchste Gabe, das höchste der Gefühle, was Gott uns je geben konnte, war Jesus. Und solange du ihn nicht akzeptierst, kann dir niemand helfen. Jesus ist, was die Probleme stoppt und aufhält. Also lehnst du ihn ab, willst mit ihm nichts zu tun haben, kann dir auch nicht geholfen werden. Da kann dir die beste Medizin nicht nützen. Die beste Medizin nicht nützen. Also wenn du mit Gott übereinstimmst und die Übereinstimmung beginnt, indem du Jesus akzeptierst. In Amerika, da ist ein reicher Mann gestorben und er hat so viele Gemälde gehabt und eine riesige Galerie gehabt und jeder wollte diese Galerie haben, diese Gemäldesammlung haben. Und dann starb er und dann wussten ja die Leute, dass es wird versteigert und jeder, und dann gab es einen Tag der Versteigerung und der hat einen Sohn gehabt und der hat ein Bild gemalt und dieses Bild, das hing über seinen Schreibtisch. Und dann kam der Tag der Versteigerung und der Auktionär nimmt das Bild und sagt, wer möchte dieses Bild haben? Also sagt, so primitiv, so Kindermalerei. Also sowas, so, wer will dieses Bild haben? Und keiner wollte es haben, war sogar sehr niedrig angesetzt. Da geht nur der Gärtner vorbei und sieht das Bild und er wusste, das hing beim Chef immer so über den Schreibtisch und dachte, Mensch, dass die Leute das nicht kaufen. Dieses Bild, also ich nehme das, also so viel Geld habe ich noch. Und wer will zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten, dann meldet sich der Gärtner noch mit grüner Schürze draußen vom Fenster und sagt, ich. Wahre Geschichte. Und dann sagt der Auktionär, so, Sie haben das. Und die Auktion ist jetzt geschlossen. Denn wer den Sohn hat, hat die ganze Sammlung. Wer den Sohn kauft, das war im Testament festgemacht. Und so ist es auch für uns. Alles, was Gott uns geben kann, ist im Sohn beschlossen. Wenn du den Sohn für 10 Euro kaufst, das Gemälde des Sohnes, das Bild des Sohnes, dann hast du alles, was der Herr besaß. Hast du den Sohn. Das ist diese Übereinstimmung. Und eigentlich, das ist eigentlich alles, was Gott will, dass du mit ihm und mit seinem Sohn übereinstimmst. Und wenn du mit seinem Sohn übereinstimmst, stimmst du auch mit dem Heiligen Geist überein. Stimmst auch mit dem Wort überein. Stimmst mit der Offenbarung Gottes überein. Stimmst mit den Plänen Gottes überein. Wenn du den Sohn hast, dann kriegst du alles dazu als Zugabe. Wer den Sohn hat, kriegt die ganze Sammlung. Stimmst du mit Gott überein? Das ist die große Frage. Und zwar in jeder Lage, in jeder Situation. Kannst du sagen, ja, zur Ehre Gottes, der Herr hat es gegeben, immer dieses Herr. Gott vertraut dir unheimlich viel an. Gott hat dir unheimlich viel anvertraut und er wartet immer auf deine Zustimmung. Er möchte dir noch mehr geben, aber du musst ihm zustimmen, seinem Sohn, seinem Willen. Und dieser Sohn hat gesagt, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wenn du dich Gott zuwendest, solltest du immer positiv sein, immer bejahend sein. Also zuerst mal Jesus und dann positiv sein. Wenn du negative Worte verwendest, dann geht alles negativ bei dir. Jesus ist etwas Positives. Wenn die Menschen das nur begreifen würden, so positiv. Jesus ist das Pluszeichen Gottes. Das Kreuz ist die Kraft, die erlösende Kraft. Und die meisten Leute lehnen dieses Kreuz ab, dieses positive Plus Gottes. Wenn du positive Worte verwendest, dann merkst du plötzlich, es geht positiv. Worte Jesus, mein Jesus, unser Jesus, mein Gott, mein Herr. Und Jesus will das Beste für mich. Der Herr führt mich, der Herr leitet mich, der Herr heilt mich. Das ist alles der Herr. Wenn du positive Worte verwendest, glaubensvolle Worte verwendest, wenn du mit Gott übereinstimmst, so wie Jesus und der Vater übereingekommen sind. Und Jesus sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Also ich will nichts was anderes, als was mein Vater will. Wenn du mit Gott einverstanden bist, musst du auch mit Jesus einverstanden sein. Musst auch Jesus schlucken, wohl oder übel. Muss ihn annehmen, auch wenn er Jude war und wenn er in Palästina lebte und am Kreuz starb und den untersten Weg ging und verachtet, verspottet, verhöhnt war. Du musst ihn akzeptieren. Wir sahen auf ihn, Jesaja 53, keine Schönheit, keine Größe und so weiter. Du musst diesen schlichten, einfachen Mann von Galiläa nehmen. Deine Worte, dein Bekenntnis, bekenn dich zu Jesus und Gott bekennt sich zu dir. Das ist also diese Übereinstimmung. Sich zu Gott bekennen. Das sagen, was Jesus sagt. Wir haben die Jesus People Aktion, da haben wir eine Sache dazwischen gestartet, haben wir solche Armbänder den Jungs und Kind und den Mädels verkauft. Und da stand drauf, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Das ist so eine Faustregel. Also du kommst mit Gott überein und du bist im Einklang mit Gott, wenn du immer wieder sagst, was würde Jesus tun? Du bist, jetzt wenn ich noch zum Strom zurückkommen darf, du bist wie ein Transformator. So, du fängst es auf, egal was, und dann formst diesen Strom an. Kannst Schwachstrom, Wechselstrom, Starkstrom, welchen Strom auch immer, aus diesem Transformator weitergeben. Du bist dieser Transformator. Du bestimmst, wie der Hiob sagte, was du beschließt, das kommt raus. Du bestimmst, was aus deinem Leben rauskommt. Was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Du kannst Gott oder den Teufel vertrauen. Das ist jetzt hart, was ich sage. Aber du hast nur zwei Möglichkeiten. Du kannst dem Positiven oder Negativen vertrauen. Du kannst dem Guten oder dem Schlechten vertrauen. Gott oder Satan. Du hast zwei Möglichkeiten. Also Jesus oder den anderen. Wenn du sagst, ich bin, und das, ihr wisst ja, das predige ich und das verkündige ich und das lehre ich. Und das habe ich selber gelernt. Ich würde es nicht euch lehren, wenn ich es selbst nicht gelernt hätte. Wenn ich sage, ich bin, dann darf nichts mehr Negatives danach kommen. Ich bin krank. Wenn du das sagst, dann kann ich dir schon schriftlich geben, also du bist krank. Du wirst krank in den nächsten paar Tagen. Mach das schon fest. Bestell schon deinen Krankenwagen. Geh schon, such dir den richtigen Arzt aus. Ich bin krank. Oder ich bin schwach. Ich kann nicht. Wenn ich, das Ich ist, wenn Gott in dir ist, wenn Jesus in dir ist, dann sollte nichts Negatives nach dir sein. Und die Bibel sagt, das letzte Gebot, wir haben das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben und so weiter, du sollst Gott ehren und Gott anbeten, der dich aus dem Diensthause, aus der Sklaverei geführt hat. Und das letzte Gebot heißt es, du sollst kein Falschzeugnis reden. Das ist auch, wo die meisten Leute sich versündigen, Falschzeugnis. Die sagen Dinge, die nicht stimmen. Wenn du in Jesus bist, wenn Christus in dir ist, dann kannst du alles, dann ist alles bei dir möglich, auch das Unmögliche. Dann schaffst du alles mit Gottes Hilfe, mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Dann ist dir nichts zu schwer, nichts zu unmöglich. Deshalb, du solltest an dem letzten Gebot nicht sündigen. Da wird sehr viel gesündigt, falsches Zeugnis. Was sagst du über dich selbst? Was sagst du über deine Familie? Was sagst du über deine Gesundheit? Was sagst du über deinen Körper? Ach, guck mal, ich bin so gebrechlich. Ich bin so elend. Wenn du sagst, ich bin elend, du wirst es gar nicht lange brauchen. Du wirst es schaffen, elend zu sein. Und elend auf alle vier zu kriechen. Also, ich bin. Rede kein Falschzeugnis. Versündige dich nicht an diesen Geboten Gottes. Weißt du, ich halte alle Gebote. Was nützt es, wenn du nicht lügst und nicht stiehlst und nicht Ehe brichst, aber falsches Zeugnis redest? Das ist genauso schlimm. Rede, du sollst kein Falschzeugnis reden. Und Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Also, es gibt keinen Platz für negatives Reden. Die Bibel sagt, dass wir zum Herrschen bestimmt sind, dass wir eine hohe Berufung von Gott haben, dass wir, wie wir diese Tage gehört haben, wir sind Lieblinge Gottes. Und du kannst mit deinen Worten, was du beschließt, in dir Himmel und Hölle schaffen. Oder Hölle schaffen, beides, entweder Himmel oder Hölle. Was bist du? Was sagst du von dir? Du bist das, was du sagst. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen, nicht unnötig im Mund führen. Ich bin. Wenn du dieses Ich bin sagst, ist es genauso, als wenn du Gott lästern würdest, Jesus lästern würdest, den Heiligen Geist lästern würdest. Wenn du sagst, also ich bin und dann irgendwas Negatives über andere Menschen sagst, also musst gar nicht mal über dich selber sagen. Also deshalb heißt es in der Bibel, wer über seinen Bruder sagt, du Idiot, du Trottel, du Dummkopf oder was sonst noch für Ausdrücke gebraucht werden, also für Spezialitäten. Wenn du etwas Negatives über deinen Bruder sagst oder deine Schwester sagst, du bist des höllischen Feuers schuldig, das fällt auf dich zurück. Das heißt also, du landest in die Hölle, wenn du etwas Negatives über das Ebenbild Gottes auf der anderen Seite sagst. Also wir sollen immer über uns positiv reden, was du beschließt. Wir sollten über andere positiv reden, was wir beschließen. Und wir sollten nichts Negatives, wir sollten beschließen und sagen, nein, in meinen Mund kommt dieses Gift nicht rein. Also diese Lüge, diese Übertreibung oder diese Beleidigung, diese Kränkung, die kommt nicht über meine Lippen. Du sollst den Namen deines Gottes nicht unnötig im Mund führen oder missbrauchen. Du siehst das jetzt, wenn ich schon die 10 Gebote durchnehme. Mann, wo kommen wir da hin? Und da merkst du, wie viel wir fallen. Also die Bibel sagt, wer an keinem Wort fehlt, der ist ein vollkommener Mensch. Und jetzt überleg einmal, Der ganze Tag, wie lang der Tag ist, wie viele Worte wieder schnattern und erzählen und so weiter. Was du beschließt. So viele Leute bringen sich selbst in die falsche Richtung und merken es nicht einmal, denn Worte sind Mächte. Und Gottes Plan mit dir ist, dass du den Willen Gottes erfüllst, zuerst mal verstehst und begreifst und erfasst. Und so wie du innen drin denkst, so bist du wirklich. Weißt du, es kann mal was ausrutschen, was Beleidigendes, falsches Zeugnis oder Kränkung. Das kann mal ausrutschen. Aber wenn es permanent, ständig rausrutscht, dann muss man sich fragen, vielleicht ist da ein Wespennest drin. Immer wieder so ein Fluch, so eine Lästerung, so ein falsches Zeugnis. Kann sein, dass du dich mal geirrt hast. Also es ist kein Problem. Gott vergibt uns unser Irrtum. Aber es kann genauso sein, dass es immer wieder kommt. Und wenn es immer wieder kommt, das heißt also, wir müssen in die Sprachschule Gottes gehen. Wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen eine neue Sprache. Und die neue Sprache ist nicht nur la 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 und irgendwie so lallen und undeutlich sprechen, unverständlich sprechen. Wir sollten klar und deutlich sprechen, auch in Sprachen. Auch in Sprachen klar und deutlich sprechen, wie der Geist gibt, auszusprechen. Und überleg einmal, was der Heilige Geist dir auszusprechen gibt. Gibt der Heilige Geist Beleidigungen auszusprechen über dich selbst? Gibt der Heilige Geist Krankheit und andere negative Dinge auszusprechen? Der Heilige Geist wird solche Dinge nicht auszusprechen geben, denn sowas gibt es im Himmel nicht. Sowas kennt der Heilige Geist nicht. Und deshalb, wer in Sprachen betet, schreibt Paulus, der kann Jesus gar nicht lästern. Aber die meisten, entweder die tragen so auf zwei Schultern Wasser. Denn in der Jakobusbrief heißt es einmal, es kann aus einem Brunnen nicht gleichzeitig süßes und bitteres Wasser fließen. Entweder oder. Mit Gott übereinstimmen. Stimmst du mit Gott überein? Bist du so ein Transformator, dass du Gott verstärkst? Du fängst, du hörst einen Impuls, eine Inspiration und du verstärkst. Du kannst natürlich auch das Böse verstärken. Weißt du, wenn du anfangen möchtest zu schimpfen, oh, da kannst du richtig loslegen. Kannst auch. Du kannst auch das Negative verstärken. Und ich weiß, dass man kann aus einer Mücke einen Elefanten machen. Aber mach aus einem Elefanten eine Mücke. Mach's genau so umgekehrt. Schaffst es. Ach, du kannst sagen, ach, ist nicht so schlimm, ist nicht so wichtig. Ach, du musst nur das Wort ach verwenden. Oder das Wort aber. Weißt du, dann erzählst du, und ja, sie haben recht, aber. Und ich habe das ja gelernt, also in der Rhetorik, wenn du das Wort aber verwendest, du bist nicht abergläubisch, aber du nimmst den Leuten den Dampf ab, so wie ein Ventil. Ja, ja, sie haben recht. Und dann freut er sich schon, dass er recht hat. Aber. Lerne dieses aber viel mehr zu gebrauchen. Oder, ach, komm, es geht alles vorbei, es ist nur Blechschaden. Es ist nur Material, was kaputt gegangen ist. Und so weiter. Dann kommst du zum Meister und der Meister guckt an, ach, da kann man noch was daraus machen. Da wird noch was daraus gemacht. Und du bist dann erstaunt, was Gott nachher aus diesem vermurksten Ding noch schafft. Ach, lern dieses Ach und Aber, zwei Worte. Wenn du die gelernt hast, hast du sehr viel gelernt, im Einklang mit Gott zu leben. Ja, ja, es stimmt. Die Welt geht den Bach runter. Ja, ja, wir sind in der Krise. Ja, ja, das ist so und so. Und es sieht alles dunkel und finster und traurig und trüb aus. Aber Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Ein großer Verleger, amerikanischer Zeitungsverleger, der war so frustriert über seine Zeitung, dass seine Zeitungen und seine Medien nichts Gescheites bringen. Und er sagte, hat eine Aktion gemacht, ich will endlich mal was Vernünftiges in meiner Zeitung lesen. Und derjenige kriegt einen ersten Preis und dieser Artikel oder diese Ausarbeitung, das steht an der Titelseite. Wenn der Preisträger wird also gelobt und bekommt einen guten Preis und so weiter, wenn irgendjemand was Vernünftiges bringt. Und wisst ihr, wer den Preis bekommen hat? Ein kleines Mädchen. Und es war ein gläubiges Kind Gottes aus der Sonntagsschule. Und sie hat nur eine Schlagzeile hat sie fertig gebracht zu schreiben. Sie hat gar keinen Artikel benötigt und gar nicht gebraucht. Einfach eine Schlagzeile. Gott hat alles unter Kontrolle. Das war die Schlagzeile, die dann durch die gesamte Weltpresse ging, von Australien bis Los Angeles. Gott hat alles unter Kontrolle. Das war die Schlagzeile. Und Geschwister, weißt du, du kannst, wenn du die Zeitung liest, da ist Flugzeug einen Meter neben der Bahn gelandet, da ist das passiert, da ist ein Haus zusammengekracht, da ist dies zusammengekracht, da ist das. Du hörst, wenn du Nachrichten hörst, du hörst nur negatives, blödes, dummes Zeug. Und manchmal denke ich, die Zeitungen sind alle in der Hölle geschrieben oder im Kriegszustand oder irgendwo im Katastrophenzustand. Die Welt ist nur noch ein Katastrophenherd. Aber dann, Gott hat alles unter Kontrolle. Und du kannst natürlich so und so denken. Und du kannst so und so leben. Und das Leben geht weiter, ob du jetzt Katastrophenmeldungen in dir aufsaugst oder dieses Wort, Gott hat alles unter Kontrolle. Und ich möchte dich einladen, komm zu dem Mädel zurück. Gott hat alles unter Kontrolle. Gott hat deine Schilddrüse unter Kontrolle. Gott hat deine Finanzen unter Kontrolle. Gott hat deine Familie unter Kontrolle. Gott hat deine Fußsohlen unter Kontrolle. Der hat alles unter der Kontrolle. Verlass dich darauf, dass er alles unter Kontrolle hat. Du bist so ein Transformator. Du kannst das alles abschwächen, alles verschlimmern. Du kannst sagen, ja, das ist furchtbar. Oder du kannst Wunder erleben, wenn du diese Klageweiber raustreibst. Und bevor Dämonen ausgetrieben werden, müssen die Klageweiber vertrieben werden. Das Ganze, die ganzen Jammerlappen und Heulsusen, die müssen verscheucht werden. Gott hat in dir sein Vertrauen gesetzt und er erwartet etwas von dir, hat eine Bestimmung für dein Leben. Und deshalb, du solltest mit dem leben, was Gott wollte. Ist das wirklich das, was Gott von mir wollte? Wir sehen manchmal, wenn wir Karriere machen oder etwas leisten, etwas zu bringen oder ja, tun, ist das wirklich alles? Und du solltest dich immer fragen, ist das wirklich alles? Und da merkst du, dass wir in vielen Sachen mit Gott gar nicht übereinstimmen, weil das nicht alles ist. Ist das wirklich alles? Ist das alles, was ich erreicht habe? Nein, das ist nicht alles. Sind die Leiden dieser Zeit wert der Herrlichkeit? Ist das alles? Gibt es nach dem Tod nichts mehr? Geht es nach dem Tod nicht mehr weiter? Ist das wirklich alles? Und da merkst du, dass wir mit Gott nicht übereinstimmen, wenn wir sagen, ja, das war wirklich alles. Das war wirklich alles. Gott hat noch viel mehr zu geben. Gott hat noch viel mehr vor mit dir und mit mir. Deshalb ist die Frage, wie weit gehe ich mit Gott? Wie weit stimme ich überein? Gott wird nie weiter sein, als wir sind. Gott geht immer mit uns Schritt. Er versucht, sich uns anzupassen. Lerne mit Gott im Einklang, in Übereinstimmung zu leben, in Übereinstimmung zu reden. Lieber weniger, aber konkret sagen. Verwende seine Worte, verwende seine Gedanken. Versuch das Wenige, was du verstehst, umzusetzen. Verwende draußen, wo du bist, nicht in deiner Gebetszeit, ist okay. Aber Gott sagt, ich will das öffentlich vergelten. Verwende draußen, wo du lebst, die Worte Gottes. Wie geht's Ihnen? Ach so, lalala. Verstehst du? Oder erzählst, weißt du, du solltest lernen, mir geht es blendend. Mir geht es gut. Ich habe zwar nicht immer genug zu essen und kann mir nicht die Miete bezahlen und kann das nicht und läuft so nicht, aber mir geht's gut. Also ich bin dankbar. Es könnte viel schlimmer sein. Weißt du, wir jammern viel zu viel. Ich glaube, Tolstoi war es, der erzählt eine Geschichte und da ist er im Schuhladen und da kommt so ein Behinderter und er jammert, dass er keine richtigen Schuhe hat, also in der Geschichte ist es, dass er keine anständigen Schuhe hat und dass er so ein armer Mann ist und so weiter. Und dann sieht er da oben, also vom Schuhmacher seinen Laden, sieht er, wie da einer ohne Fuß humpelt, so ein Stock, also dem fehlt ein Bein. Und dann sagt er, ich habe aufgehört zu jammern und zu klagen, dass ich keine schwache Schuhe habe oder schlechte Schuhe habe, keine gescheiten Schuhe habe, bis ich einen gesehen habe ohne Füße oder nur mit einem Fuß. Du hörst auf zu jammern, wenn du siehst, du, da gibt's draußen, denen geht's noch viel, viel dreckiger als mir. Geh nach Afrika. Ich habe hier Bilder gezeigt. Weißt du, du bist beleidigt, wenn du keine anständigen Schuhe hast. Die nehmen Plastikflaschen, schneiden auseinander und machen das als Schuhe. Und sind froh, dass sie sowas haben. Ich habe hier neulich Bilder gezeigt. Also das ist nicht so. Weißt, aber wir sind so undankbar. Wir sind so undankbar. Fang an, Gott zu danken und sag, guck mal, ich bin so froh, ich könnte in Afrika leben. In der dritten Welt irgendwo, im Dschungel. Gewiss könnte ich da leben. Aber, oder du könntest in irgendeiner anderen Situation sein. Du könntest ganz anders dastehen. Gut, du bist nicht bei Rockefellers zur Welt gekommen. Aber das muss ja nicht. Die sind auch nicht happy. Und die sind auch nicht zufrieden. Aber du solltest eine andere Einstellung von deinem Leben bekommen und mal anfangen, so zu denken, wie Gott denkt. Der Rockefeller Senior, der war mit 54 Jahren krank, sehr schwer krank, und seine Geschäftsführer, die haben sich schon Gedanken gemacht, was passiert, wenn unser Chef abkratzt. Wie geht's weiter? Und eines Abends Oder eines Nachts hat Herr Rockefeller, er drückt kein Auge zu, denkt, ich gehe jetzt mal in die Geschäftsräume mal und Schmerzen, krümmt sich vor Schmerzen, 54 Jahre war er damals alt, krümmt sich vor Schmerzen und sagt, aber ich will mal sehen in der Firma. Und dann zieht er bei seinem Geschäftsführer die Schublade auf. Und was sieht er? Seine Todesanzeige, vorbereitete Todesanzeige, unser Chef, unser geliebter Chef und so weiter, zieht er raus, ist entsetzt, schiebt wieder zu und sagt, das passiert mir nicht. Dass diese Anzeige veröffentlicht wird, hat dem nichts gesagt, dem Geschäftsführer. Aber was er gemacht hat, er ist nach Hause gegangen, hat sofort sein Leben geordnet. Und da kommen die ganzen Rockefeller-Stiftungen daher. Hat sein Geld verschenkt, sein Geld einfach für gute Zwecke eingesetzt und ist über 90 Jahre alt geworden. Aber du brauchst manchmal so ein Schockerlebnis, dass du jemanden siehst ohne Füße. Oder dass du die Schublade von deinem Geschäftsführer rausziehst und siehst, was sie schon alles denken. Du solltest so denken, wie Gott denkt. Und du solltest so die Dinge sehen, wie Gott denkt. Und so weiter. Nicht für dich leben. Weißt du, wir sind nicht glücklich, weil wir nur an uns denken. Fang an andere zu denken. Was du beschließt, hat Hiob gesagt. Beschließe, und Rockefeller hat beschlossen, nein, ich lebe nicht nur fürs Kapital, ich lebe nicht nur fürs Geld. Weg, verschenken. Lauter Stiftungen gemacht. Egal, ob es gut oder schlecht war, es ist dahingestellt. Ich möchte keinen Kommentar dabei abgeben. Verwende Taten, wozu Gott dich bestimmt hat. Lebe im Einklang mit Gott. Gott hat dir Intelligenz gegeben, Gott hat dir Fähigkeiten gegeben, setz dir ein. Gott hat dir Kapital gegeben. Was machst du mit diesen Funden? Wucherst du? Mit Gott in Übereinstimmung zu leben. Es ist nicht nur Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du im Himmel bist und geheiligt werde dein Name und dein Reich komme. Das ist zu billig. Du musst mit Gott im Einklang leben. Gott hat dir Pfunde gegeben, wucherst du mit diesen Pfunden? Was machst du damit? Oder sitzt du? Wo sind deine Lorbeeren? Verstehst du? Und überleg dir mal, die Erfolge, die Segnungen, was machst du mit den Segnungen, mit den Erkenntnissen, mit den Offenbarungen, mit den Gaben und Talenten? Viele Leute, sie sind voller Talente, die explodieren beinahe und die tun nichts. Die verrosten. Wer rastet, der rostet. Lebe in Einklang mit Gott und fang an, diese Dinge in Bewegung zu bringen, von dem, was Gott dir gegeben hat. Gott hat dich gerufen und was machst du da draus? Verwende dein Leben zur Ehre Gottes. Verschenk dich und du wirst 100 Jahre alt. Das ist das Geheimnis des Lebens. Verschenk dich. Sitz nicht auf dein Kapital und dein Geld und deine Gaben und deine Talente. Verschenk dich, investier dich in andere Menschen. Und das hat Herr Rockefeller gut begriffen. Ich muss mich in andere Menschen investieren, weggeben. Und da fließt so viel zurück nachher zu mir, so viel Dank und Anerkennung. Und ich bin eigentlich, manche Schauspieler hier, auch deutsche Schauspieler, die dann in Somalia oder in Äthiopien Sachen unterstützen und fördern etc. Und die leben so richtig auf und die sind dort glücklicher wie hier in Deutschland vor der Kamera. Und wir sollten das Geheimnis des Lebens entdecken. Das Geheimnis des Lebens ist nicht, dass du in deiner Suppe, in deinem eigenen Saft schmorst. Das ist nicht das Geheimnis des Lebens. Das Geheimnis des Lebens ist, gib und es wird dir gegeben. Gib. Lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zu gegebener Zeit finden. Gott hat dich berufen. Was machst du? Wie weit gehst du damit? Stimmst du mit Gott überein? Ich habe euch gestern gesagt, ich will über Abraham noch sprechen, aber gestern bin ich nicht mehr dazugekommen, weil die Zeit mir davon gelaufen ist. Heute versuche ich, vielleicht schaffe ich es nicht. Aber Gott hat Abraham gerufen, geh aus Ur in Chaldea, verlass das Land. Verlass deine Vaterstadt, verlass deinen Vater, verlass deine Freundschaft, verlass alles und komm. Und ich will dir in ein Land bringen, wo Milch und Honig fließt. Folge mir nach. Und dann hat der gute Mann, er ist zwar ausgezogen aus Babylon und er ging ein Stück weit bis an die Grenze nach Haran, an der Grenze Babylons, aber er kam nicht ins Ziel an. Er blieb 17 Jahre blieb er in Haran. Gott hatte Abraham berufen, zieh aus. Er hat einen Ruf gehabt, aber er hat nicht Gott gefolgt. Du hast auch eine Berufung für dein Leben. Wie weit gehst du mit Gott? Bis an die Grenze vom gelobten Land? Solange du noch Deutscher sein kannst, so, verstehst du? Und immer wieder probierst du, wie weit du gehen kannst. Wie weit geht Gott noch? Gott geht mit dir bis nach Haran, aber du kommst nicht weiter. Du sitzt schon 17 Jahre an diesem Punkt und kommst nicht weiter, wie Abraham. Wunderst dich? Warum? Er hat seinen Vater mitgenommen. Gott hat gesagt, lass deinen Vater zu Hause. Lass ihn andere sorgen. Da gibt es genug Leute, die für den Vater sich sorgen würden. Aber was macht unser Bruder Abraham? Nimmt die ganze Sippe mit. Nimmt den Laban mit, nimmt den Lot mit, nimmt die ganze Bagage mit. Weißt du, Gott hat gesagt, zieh aus und lass alles zu Hause. Aber du siehst, wir Menschen, wir stimmen nicht mit Gott überein. Wir bekehren uns, aber nicht radikal. Würden wir uns radikal bekehren, würden wir sofort unsere Welt ganz anders aussehen. Aber wir machen so viele Kompromisse. Ach, der arme Laban, der muss mit. Der Lot, der arme Junge, der hat auch niemand. Den muss ich auch noch mitnehmen, für den muss ich auch noch sorgen. Und dann fühlen wir uns für alles Mögliche verpflichtet und so weiter und sorgen uns für alles Mögliche und tun nicht das, was Gott von uns wollte. Gott hat Abraham berufen, aber er kam nicht weiter. Er behinderte sich selbst, nur weil er die anderen mitgenommen hat, weil er nicht radikal und konsequent war. Wir behindern uns, wenn wir nicht mit Gott übereinstimmen. Oft sind wir nicht fähig, alles sofort zu verlassen. Auch der Grund. Unser Vater, wer versorgt den Opa? Wer kümmert sich um den Opa? Weißt du, wir machen da Gedanken. Und weißt du, so viele Leute haben nicht gelernt, sich abzunabeln von zu Hause. Zu vergessen. Ich vergesse, was da hinten ist. Je radikaler du bist, desto schneller kommst du vorwärts. Bedenke es. Wir können unsere Umgebung nicht verlassen. Unsere Arbeit nicht verlassen. Wir hängen so sehr an dem Gewohnten, an den Traditionen und ständig die Gedanken der Trennung. Nein, ach, das wird mir so, ich würde so vermissen. Was mache ich, wenn ich nicht so den Computer habe, das Auto habe, wenn ich mit dem Fahrrad fahren muss, womöglich oder wie auch immer. Wir hängen so sehr an zu Hause. Und wenn du ehrlich bist, überleg einmal, du sehnst dich und denkst immer, ach, früher, das war doch so eine schöne Zeit mit der Pferdekutsche und Pferdeschlitten und alles so wunderbar. Abraham geht nur bis an die Grenze Chaldeas, bis nach Haran. Und dort bleibt er, bis der Vater stirbt. So lange bleibt er da. Und so lange gibt es keine Gottesoffenbarung. Reg dich nicht auf, wenn Gott zu dir nicht spricht. Frag dich, bin ich weit genug gegangen mit Gott? Bin ich im Einklang mit dem Herrn? Und dann noch ein anderes Problem, dass der Vater stirbt, dann nimmt er doch den Lot mit. Anstatt den Lot jetzt in Haran zu lassen, bleib du hier, guter Mann. Hier kannst du Geschäft machen, du musst nicht bis mit mir mitlaufen, denn Haran war noch eine gute Stadt, Sodom war keine so gute Stadt nachher für Lot. Da ist eine Handelsstraße, da gehen die Leute, die Kaufleute, da kannst du Geschäfte machen, da gibt es Schulen für deine Kinder, alles und so weiter. Aber was macht er? Er nimmt den Lot mit und dann kriegt er unterwegs Ärger. Nicht mit dem Lot, sondern mit den Knechten. Und Abraham kann sich nicht radikal lösen. Weißt du, ich sage das, Leute, ich liebe den Abraham. Er ist der Vater der Gläubigen. Aber Abraham hat große Probleme. Als dann der Isaac da ist, und weißt du, wo schickt er den Eliezer? Wo soll er seine Frau, für den Isaac eine Frau holen? Geh zu meinen Verwandten nach Mesopotamien und hol ihm eine Frau von dort. Weißt du, Gott hat rausgeführt aus Ur in Chaldea, aus der Vaterstadt und so weiter, aus der Verwandtschaft und der Freundschaft. Was macht er? Er holt so die Rebekka von Mesopotamien. Nicht erlöst. Weißt du, Leute verheiraten die Kinder dann kirchlich, ach ja, Tradition oder jüdisch oder was weiß ich, pfingstlerisch. Also immer wieder, Gott hat uns rausgeführt aus bestimmten Sachen, aber wir liebäugeln und gehen nach Mesopotamien. Mein Sohn soll keine heidnische Frau hier von Kanaan kriegen oder aus Ägypten womöglich noch. Aber geh zurück nach Kanaan. Und ich sehe später, ich sage, die Sache ist noch nicht fertig, auch die Rebekka. Als der Jakob da Dummheiten macht und als sie Jakob wegschicken, geh zu meinem Onkel Laban nach Mesopotamien. Und Josef und Jakob hat große Probleme, der Laban betrügt ihn nach Strich und Faden. Die Verwandten, die mit ausgezogen sind, die nicht eine ganze Sache mit Gott gemacht haben, die machen der Sippe Abrahams große Probleme. Und deinem Leben machen Leute große Probleme, weil du nicht radikal und konsequent ausgezogen bist. Sind alle Brücken abgebrochen, die dich führten einst zurück. Als der römische Feldherr Britannien eroberte, hat er etwas gemacht, ist in die Geschichte eingegangen, als er rüberfuhr und dann ließ er alle Schiffe anzünden, damit kein Römer mehr zurück will von Britannien. Dann gab es nur eins vorwärts. Und solange wir nicht radikal alle Brücken abbrechen zurück zur Welt, geh nach Mesopotamien und hol mir eine Frau für den Isaak. Jakob, geh nach Mesopotamien. Und du siehst, da kam nichts Gescheites raus aus Mesopotamien. Und sie sind nicht gelöst gewesen. Erst später, Josef und so weiter nach Ägypten. Gott wollte sie weiterführen. Gott wollte sie in das Land der Verheißung bringen, in den Segenszustand bringen. Und die meisten Leute sind nicht in der Lage, den Segen zu ererben, weil sie zu viel Kompromisse machen. Geh zurück nach Mesopotamien. Da, wo Gott dich rausgeführt hat. Abraham, Jakob und Isaak, sie haben sich nie richtig gelöst. Nie richtig gelöst. Gott will seine Kinder herausführen, und zwar aus allen Organisationen, von allen Abhängigkeiten. Und Gott möchte allein der Versorger seiner Kinder sein, der Vater seiner Kinder sein. Gott will unser Arzt sein, unser Schutz sein, das möchte er absolut sein. Er will unser Reichtum, unsere ganze Fülle sein, das will er. Unsere ganze Stärke und Kraft sein. Aber wir, ich habe da einen guten Arzt um die Ecke. Ich habe einen guten Rechtsanwalt um die Ecke. Ist alles gut und recht, aber wir haben immer so eine Hintertür. Und wir lassen uns immer gerne eine Hintertür offen. Lass uns ganz ehrlich sein. Mesopotamien, die schwebt uns immer vor, Mesopotamien. Wir sind nicht erlöst von so richtig. Weißt du, ich bin erlöst. Wir lügen. Und belügen uns selbst. Wenn es darauf wirklich ankommt, dann gucken wir mal, wo gibt es noch Brot? Ich habe gehört, in Ägypten gibt es noch Brot. Weißt du, du hörst Nachrichten, Jakob hört, in Ägypten gibt es noch Brot. Anstatt zu warten, Gott hat uns hierher gebracht und Gott muss uns hier auch in diesem Kanaan, auch wenn es eine Hungersnot ist, versorgen. Und du sagst, ja gut, das muss um die Führung Gottes gehen. Du, das hat 400 Jahre gedauert, bis sie wieder rauskamen aus Ägypten. Und das noch als Sklaven. Und sie hätten sich viel ersparen können und nicht 10 Generationen verplempern für nichts und gar nichts. Was ist aus diesen 10 Generationen, diese 400 Jahre in Ägypten gewesen? Das war nur Ärger. Da musste Moses kommen, da musste Stress kommen. Hätten die nur gesagt, Gott hat uns hierher gefahren und wir bleiben hier so lang, bis vielleicht lieber verrecken wir hier. Aber dann sind wir um Gottes Willen verreckt. Aber wir werden nicht weichen. Aber du siehst, ich habe gehört, in Ägypten gibt es noch Brot. In Ägypten, da ist noch das und in Ägypten ist das. Natürlich war eine Sünde, und die nicht aufgearbeitet war. Die war nicht im Einklang mit Gott. Die Brüder Jakobs, Josefs waren nicht in Ordnung mit Gott, denn sie haben ihren Bruder verkauft als Sklaven auf dem Sklavenmarkt. Du siehst also, da ist eine Geschichte, das hat nicht gestimmt. Sie haben nicht Gott vertraut. Weißt du, der Träumer kommt. Da ist Sünde in der Familie gewesen und diese Sünde in der Familie hat dieses Problem verursacht, in Übereinstimmung mit Gott zu leben. Und solange Sünde in unserem Leben, in unserer Familie ist, in der Gemeinde ist, in unserem Volk ist, Sünde ist der Leute verderben, steht in der Bibel. Da war Sünde im Leben von Jakob. Weißt du, der Jakob hat seinen Vater betrogen, hat nirgendwo Buße getan. Und es tut mir leid, den armen, blinden Vater habe ich betrogen. Das ist Esau, guck mal. Ich bin Esau. Auch wieder so falsches Zeugnis. Ich bin Esau. An diesem Gebot hat er sich versündigt. Ich bin Esau. Wer bist du? Ich bin Esau. Das wurde nicht aufgearbeitet. Da ist so viel, was nicht aufgearbeitet wurde. Und alles, was nicht aufgearbeitet wurde in unserem Leben, das rächt sich bitter. Da zahlen Generationen Lehrgeld. Und zwar 10 Generationen mindestens. Und nach 10 Generationen geht es weiter. Wenn ich so die Bibel anschaue, immer 10 Generationen. Noah, der 10., der 11., die 11. Generation, und dann geht es weiter. Abraham, die 11. Generation, 10 Generationen vergehen und die 11. Generation darf rein. Und dann David, 11. Generation wieder. Und immer wieder, diese 10 Generationen müssen büßen und leiden. 10 Generationen sind in Ägypten als Sklaven, 430 Jahre. Und wie viele Generationen müssen in unserem Leben noch leiden? Bei uns, bei dir, bei mir. Weil wir nicht konsequent sind, weil wir Gott nicht so gehorchen, wie wir sollten und weil wir nicht Gottes Wege gehen und weil wir Kompromisse machen, diese faulen Kompromisse. Das Einzige, was Gott von uns erwartet, ist Übereinstimmung mit Gott. Und du siehst auch die Götzen. Die Rahel nimmt doch die Götzen vom Vater Laban mit und versteckt und Laban hetzt. Du siehst auch so, selbst die sind bis zum Schluss drei Generationen Götzendiener gewesen. Die fromme Familie. Und die Rahel versteckt unter ihrem Sitz da diese Götzen. Und dann diese Götzen werden dann ausgepackt in Sichem und beerdigt, begraben. Das ist die Situation, Kompromisse. Und die sitzen drin. Und diese Kompromisse, gerade in Sichem, wo sie die Götzen vergraben haben, ist eine interessante Geschichte, kannst du ja nachlesen in der Bibel, wo sie die Geschichte Jakobs und die ganze Familie, gerade in Sichem, Levi und Simeon richten ein Blutbad an, weil die Götzen vergraben sind. Und da, wo die Götzen vergraben sind, da entsteht ein Blutbad. Katastrophe. Wenn Menschen mit Gott nicht übereinstimmen, gibt es nur Katastrophen. Auch die ganzen Endzeitgerichte gehören in diese Richtung. Also mit Gott übereinstimmen, das ist das Wichtigste. Wie ist deine Übereinstimmung? Wie harmonisierst du mit Gott? Bist du ihm ähnlich? Hörst du auf ihn? Reagierst du auf ihn? Stimmst du ihm zu? Kommst du ihm nach? Wir singen so schön, Jesu, geh voran auf der Lebensbahn und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Aber wir hinken so weit oft hinter dem Heiland her. Der Herr möchte schneller gehen, aber was machen wir? Ach Herr, nicht so schnell. Oh Herr, das alles, muss ich das alles mitmachen? Ist das alles so wichtig? Brauche ich das alles? Brauche ich den Heiligen Geist? Brauche ich die Wassertaufe? Muss ich den Zehnten geben? Du musst es nicht, nein. Du kannst auch stehen bleiben und liegen lassen alles. Aber du möchtest ja gesegnet werden. Und dann fragst du dich, warum segnet Gott mich nicht? Bringst du den Zehnten ganz in sein Kornhaus? Nein, Herr, ich bringe vielleicht 1% zur Kollekte. Oder und so weiter. Du erwartest, dass Gott dich segnet, aber die Frage ist, was tust du? Stimmst du mit Gott überein? Ja, aber weißt du, wenn ich nur 400 Euro verdiene und dann noch den Zehnten 40 weg, dann bleiben wir 360 übrig, wovon soll ich noch leben? Aber der Reiche hat es auch nicht besser. Der muss auch 10% bringen, wenn er will. So, bist du bereit, mit Gott sich so richtig vereinen, sich mit ihm verbinden, sich ihm anzuschließen? Der Segen Gottes fließt, wenn wir eins werden. So wie dieser Strom, wenn wir angeschlossen sind an diesem Stromkreis. Die Frage ist, bin ich angeschlossen? Stimme ich mit Gott überein? Bin ich eine Wesenseinheit mit ihm, mit meinem Leben? Wir sind erst gesegnet, wenn wir mit Gott völlig übereinstimmen, völlig. Ich möchte das Wort völlig hier betonen, ganz bewusst. Egal wie die Umstände sind. Und da ersparen wir uns eine ganze Menge Ärger und Umstände und Schwierigkeiten, wenn wir mit Gott völlig übereinstimmen. Weißt du, Gott lockt uns, mit Seilen der Liebe zieht uns. Aber die sind manchmal so hart, wenn er uns so zieht. Versuch einmal, dich an einen LKW dich anzuschließen und lass dich vom LKW abschleppen. Wenn du das mal gemacht hast. Du musst nur gucken, dass du mitkommst. Und der Herr zieht uns und du kannst nicht strampeln, so viel du willst. Du bist angeschlossen an ihm, du hast dein Leben ihm übergeben und jetzt zieht er dich. Aber Herr, und du musst immer, wenn du angehängt bist, am Herrn angehängt hast und dich an dem Herrn angeschlossen hast, dann zieht er dich, wo er dich möchte. Du kannst nur noch strampeln. Und du strampelst dich manchmal und wehrst dich und kannst lenken, so viel du willst. Aber das Lustige, er zieht dich auf die Seite einfach rüber. Und wir werden von Gott gezogen. Manchmal an die Ohren auch. Wir werden gezogen. Bis wir hören, bis wir kapieren, bis wir begreifen. Mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen. Wenn du das mal richtig verstehst, was Seilen der Liebe ist. Sag, nein, nein, Herr, also um Himmels Willen, das widerfahren wir nicht. Und du denkst nicht menschlich, sagt der Herr zum Bruder Petrus. Du denkst nicht göttlich, du denkst menschlich. Und wir denken immer menschlich. Deshalb, wir stimmen mit Gott nicht überein. Und weißt du, was Gott uns immer anzumutet? Das Kreuz. Dieses verflixte Kreuz. Immer wieder. Der mutet uns nur Schwierigkeiten, nur Kämpfe, nur Anfechtung, nur Kummer, nur. Und ich denke, also ich werde geschliffen. Und ich werde poliert. Und ich werde behauen, beklopft. Bis bei mir nichts mehr da ist. Aber Gott hat Gedanken des Friedens und nicht des Leides mit uns. hat ganz große Pläne, aber wir müssen mit ihm übereinstimmen. Und wir bleiben lieber hier, sagst du. Wir gehen nicht so weit. Also, und die Frage ist, wie weit willst du mit deinem Gott gehen? Wie weit willst du mit ihm übereinstimmen? Aber Herr, weißt du, die Leute da drüben sprechen eine ganz andere Sprache. Die singen andere Lieder. Die denken total anders. Ich bleibe lieber hier in Haran. Das ist so gemütlich hier. Da kenne ich mich aus. Und wir möchten immer dort bleiben, wo wir uns auskennen. Aber Gott sagt, ich will dir was Neues schenken. Ich will ja an dir arbeiten und ich will mich dir neu offenbaren. Aber du musst über die Grenze. Und wir erleben erst Gott, wenn wir bestimmte Grenzbereiche überschreiten. Komme ich um, so komme ich um. Diese Esther. Also Gedanken, die uns Zumutungen sind. Also bevor du mit Gott übereinstimmst, muss eines wissen, seine Gedanken sind nicht deine Gedanken und seine Wege sind nicht deine Wege. Basta. Halb erlöst, das war unser Bruder Abraham, das war Isaac, das war Jakob und das war furchtbar. Halb errettet, halb gesegnet, das ist eine halbe Sache. Weißt du, nur halbe Sache, aber möchtest du dich mit halben Sachen zufrieden geben mit deinem Leben? Nur halb erlöst, ein guter Anfang, begeistert, da ziehen alle mit. Du musst vorstellen, Abraham war so begeistert, wir gehen raus, wir verlassen Ur den Chaldäer, wir wandern aus, jetzt ins gelobte Land. Aber die kommen dort nie an. Die bleiben in Haran stecken, enden an einem Ort, der kurz vom gelobten Land ist, halb erlöst, kurz davor. Weißt du, stimmst du mit Gott überein? Die Israeliten, die waren nach dem Auszug in Kadesh Barnea, die waren kurz vor dem gelobten Land, die rochen schon die Orangen, die sahen schon die Berge Judäas. Oder das gab es doch nicht, Judäa zu dem Zeitpunkt. Die sahen schon alles, das gelobte Land, die haben schon die Kundschafter, die haben alles ausgekundschaftet, wie reich und gesegnet das Land ist. Und dann, sie stehen so dicht vor dem gelobten Land und dann hören sie so blöde Nachrichten von den 10 Kundschaften. Wir können es nicht. Weißt du, da gibt es Riesen, da gibt es feste Städte, da gibt es das und da gibt es das. Wir können nicht einnehmen. Und diese 10 Kundschafter, du siehst, pass auf, was du hörst. Pass auf, was du siehst. Pass auf, was man dir so nahe bringt. Wir können nicht reingehen, das ist unmöglich. Und vor dem gelobten Land kapitulieren sie, geben sie den Glauben auf und sagen, wir können es nicht. Lasst uns wieder zurück nach Ägypten gehen. Lasst uns wieder in die Wüste sterben. Und Gott hat gesagt, gut, ihr wolltet in die Wüste sterben, verreckt mir. Und Gott ließ zu, dass die Israeliten 38 Jahre lang weiter in der Wüste herumtippeln. Und Gott lässt zu, wenn du sagst, ich will nicht, ich kann nicht, ich schaff's nicht. Was du sagst, das stimmt. Was du beschließt, das erreichst du. Wir können nicht reingehen, geht's nicht. Und Gott sagt, gut, was du beschließt, das sollst du haben. Und die haben beschlossen, wir können nicht, wir möchten lieber in der Wüste sterben. Gut, verreckt mal hier. Und alle, die ganze Generation musste in der Wüste verrecken. Ich sage das jetzt mal so drastisch, weil die meisten Leute denken, sterben. Nein, die sind verscharrt worden, irgendwo unterwegs. Der eine weg, der andere weg, der andere. Bei den anderen tat sich die Erde auf und verschlang gleich 250 auf einmal. Korah. Die Rotte Korah, und da ging es dann Schlag auf Schlag. Wir können es nicht, weil sie mit Gott nicht übereinstimmten. Wenn Gott sagt, ihr sollt das Land einnehmen und worauf sich euer Fuß setzen wird, das Land gehört euch. Wenn du sagst, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, es geht nicht, du hast recht, du hast immer recht. Und Gott gibt dir immer recht. Was du beschließt, das wirst du haben. Halb erlöst, halb auf der Strecke, irgendwo liegen bleiben, das ist ja furchtbar. Ausgezogen und nicht angekommen, nicht weitergekommen. Und das ist der Trick des Satans, des Feindes. Kurz, immer kurz vor dem gelobten Land. Kurz vor dem Gipfel. Kurz vorm Ziel. Und der Feind versucht, wenn er schon dich nicht hindern konnte beim Ausziehen aus Ur in Chaldäa oder aus Ägypten, wenn er das nicht aufhalten konnte, aber dann versucht er dich unterwegs aufzuhalten, dass du ja nicht das Ziel erreichst. Dass du anfängst zu rasten, ruhig zu werden. Er sagt, das muss nicht so übertreiben, das reicht auch schon, wenn wir hier sind, in dieser Oase, Haran oder wo auch immer. Ist ein Trick Satans. Weißt du, der Trick Satans ist, du willst auftanken. Du sagst, ich muss mir das frisches Wasser holen, ich muss wieder Nahrungsmittel, Nachschub sorgen und so weiter. Und du wirst nachtanken und dann sagt, ach guck mal, das ist doch so schön, da ist ein Haus zu verkaufen. Das ist, die Gelegenheit günstig. Der Teufel arbeitet immer mit günstigen Gelegenheiten. Passt immer gut auf. Das ist ein Haus, guck mal, verkaufe genauso wie für mich, für meine Familie. Das reicht exakt. Und der Teufel weiß ganz genau, deine Aufmerksamkeit auf dies oder jenes zu lenken, um dich abzuhalten, dass du ja nicht weitergehst. Exakt für mich. Das ist doch der Platz. Also besser kann ich es nicht haben. Und er stoppt dich, hier zu bleiben, lass dich nieder. Der Teufel weiß, in welcher Oase du aufgehalten werden kannst. Da verlockt er dich und verführt er dich. Er will nur mit allen Mitteln dich von deiner Berufung wegbringen. Gott hat unser Leben berufen und hat unserem Leben einen Auftrag gegeben. Und wir müssen mit Gott übereinstimmen und uns von Gott nicht aufhalten. Da siehst du eine Frau und dann bleibst du bei dieser Frau oder bei dem Mann hängen. Dann bleibst du bei der Schule hängen. Dann bleibst du bei dem hängen. Dann bleibst du bei jenem hängen. Du bleibst irgendwo immer hängen. Und das ist, was der Feind will, dass du irgendwo hängen bleibst und ihm ins Netz gehst. Prüfe dich. Bist du in deiner Bestimmung? Stimmst du mit Gott überein? Oder wo hat, weißt du, ihr habt so wunderbar angefangen. Wer hat euch aufgehalten? Ich kam nach Berlin. Und da sind so fromme Menschen in Berlin, so viel Heilige und Scheinheilige und Superheilige und was weiß ich. Dann kommt doch jemand zu mir und sagt, Pastor, wir haben uns beschneiden lassen und du sollst dich auch beschneiden lassen, Jude werden. Also von wegen, ich lasse mich nicht beschneiden. Ich bin in meinem Herzen beschnitten und ich bin in meinem Herzen Jude und ich muss nicht mich beschneiden lassen, verstehst du? Aber du siehst, die Galater, ihr habt wunderbar angefangen und dann kommen so super fromme, ihr müsst das noch und das müsst das noch und ihr müsst das noch und ihr braucht das noch und ihr braucht jenes noch und so weiter. Vergiss doch den ganzen Schmarrn. Du sollst auf deinen Weg bleiben und dich von deinem Weg nicht abbringen. Und Gott hat dir eine Berufung gegeben und bleib bei deiner Berufung. Und wenn Gott gesagt hat, in dieser Stadt sollst du weder Wasser trinken noch Brot essen, dann wirst du nicht einmal ein Bonbon lutschen. Da ist nichts für dich in dieser Stadt. Und du sollst von den Leuten der Stadt nichts annehmen, nicht einmal ein Kaugummi. Das ist nichts für dich. Du sollst nichts in dieser Stadt essen. Aber weißt du, dann kommt durch so ein alter Knacker da, so ein alter Prophet, von dem die Salbung gewichen ist, der hört, da ist ein Mann Gottes aufgetreten in dieser Stadt und ich habe nichts gewusst und so weiter. Und ein Abgefallener, der die Salbung verloren hat und du siehst, das ist die große Gefahr, Menschen, die Salbung verloren haben oder noch nie eine gehabt. Die sind die großen Gefahren für einen. Und dieser alte Knacker, ich sagte, das war ein Knacker, weil es gar kein, das war ein Mörder eigentlich von diesem jungen Propheten. Bringt den Mann gleich hier, Jungs, rennt dem nach. Und er hat gesagt, nein, ich darf in dieser Stadt nichts essen, nichts trinken. Gott ist verboten. Gott wusste warum, weil dieser Alte da versagt hat. Aber du siehst, was der Alte gemacht hat. Dann erzählt er eine Legende oder eine Lüge. Ein Engel wäre mir erschienen und hat gesagt, ich soll dich einladen. Und du siehst, wie Menschen auf diese Lügen reinfallen, Engel. Hör auf mit dem ganzen Schmarrn von Engeln. Es gibt Engel. Ich bin dafür für Engel. Und ich bin begeistert von Engeln. Und ich möchte ohne Engel nicht leben. Aber ich lasse mich nicht von Engeln manipulieren. Ein Engel ist erschienen. Und der Prophet dachte, na guck mal, vielleicht hat Gott die Meinung geändert. Hunger habe ich schon. Durst habe ich auch. Ich würde gerne einkehren. Aber weißt du, so streng wie der Herr da ist. Vielleicht hat er inzwischen gesehen, ich war ja dem Herrn treu und habe dem Herrn gedient und dann passiert das Schreckliche, dass der Löwe kommt, dass der Mann überfallen wird und Gurgel durchgebissen wird und was da alles passiert. Und dann liegt der Mann da und der Esel steht daneben und der Löwe überlegt sich auch, was ich jetzt mache. Und dann heißt es, so geht es einem, der nicht auf Gott hört. Mit Gott übereinstimmen. So viele sind auf der Strecke liegen geblieben. Da steht der Löwe, da steht der Esel und da steht der Leichnam da. Und so viele Leichen haben wir, religiöse Leichen auf dieser Lebensautobahn, religiöse Autobahn, da liegen sie nebeneinander, weil sie sich vom Feind aufhalten ließen. Engel werden mir erschienen. Oh, Gott hat eine spezielle Offenbarung gegeben. Gewiss gibt er das, aber diese Offenbarung, die hast du in deinem Herzen oder hast du sie nicht. Und Gott gibt dir eine Offenbarung und die musst mit ihm stimmen und ich kann dir nicht meine Offenbarung geben, denn das ist meine Offenbarung und das ist deine Offenbarung. So, und ich kann erzählen, was Gott sich mir gezeigt hat, was er bei mir getan hat. Und du kannst mir erzählen, was er bei dir getan hat. Aber wir müssen unsere eigene Gotteserfahrung haben. Wir müssen unsere eigene Gottesführung haben. Wir müssen unser eigenes Gotteserlebnis haben. Ich kann dich nicht kopieren. Und wehe dir, wenn du anfängst, jemand anders zu kopieren. Wehe dir. Der Engel wird mir erschienen. Aber weißt du, der Teufel ist so raffiniert. Leg eine Pause ein. Und dann bist du aus der Bahn geworfen bei den Frommen hier in Berlin. Da kommt ein Sabbatjahr gleich dazu. Weißt du, für mich ist Sabbatjahr ein Fauljahr. Das ist nur für den Acker. Sabbatjahr ist nur für den Boden, aber nicht für den Menschen. Der soll den Boden ruhen lassen. Nichts anbauen, Unkraut wachsen lassen. Und dann das nächste Jahr wieder bestellen. Aber so viele Christen sind ausgeschaltet, flach, liegen flach und die haben Sabbatjahr. Und ja, geh die Leute durch, die alle Sabbatjahr gehalten haben. Ich kenne eine ganze Menge. Die sind weg vom Fenster mit ihrem Sabbatjahr. Weißt du, ausgeschaltet, weißt du, faul geworden, also ist es so gemütlich zu Hause, Andacht zu haben und so weiter, nicht in den Gottesdienst zu gehen, Sabbatjahr, nichts für Gott zu tun. Wer rastet, der rostet. Nichts, weißt du, Sabbatjahr ist ein Fluch Satans, ein Trick Satans. Und Gotteskinder zum Sabbatjahr zu bewegen. Und ich möchte sagen, das ist das Schlimmste, was einem Diener Gottes passieren kann. Mach ein Sabbatjahr. Weißt du, ich werde mein Sabbatjahr im Himmel machen. Und da werde ich 1000 Jahre nichts tun. Nichts tun. Und mal Halleluja mal so probieren, wie das geht, so im Himmel. So und dergleichen. Aber der Boden für die Erde ist das Sabbatjahr gewesen. Weißt du, die lesen nur Sabbatjahr. Und das Wort Gottes nicht richtig verstanden ist Missverständnis, wenn man das Wort Gottes nicht richtig versteht, nicht richtig auslegt, Sabbatjahr, das Fauljahr. Wir sollen mit unseren Kräften haushalten, dann kommen wir richtig hin, dann brauchen wir kein Sabbatjahr. Ich weiß gar nicht, wozu die Leute das brauchen, weißt du, ausgebrannt. Wenn die Leute nicht das tun, was sie tun sollten, sind sie ausgebrannt. Wenn sie in ein fremdes Geschäft greifen, was Gott ihnen nicht beauftragt hat, da brennen sie aus. Wenn ich alles tun würde, was Gott mir gesagt hat, dann würde ich nie ausbrennen. Aber wenn ich noch das tue und das tue und das tue, was Gott mir nicht gesagt hat, brenne ich aus. Und deshalb, die meisten Leute sollten anfangen, Gott gehorsam zu sein, in kleinen Stücken, dann brennen sie gar nicht aus. Burnout ist ein teuflisches System und Produkt. Ist von der Hölle ausgebrannt. Weißt du, wenn du richtig in Gott stehst, richtig mit Gott wandelst, deine Zeit Gott gegenüber richtig verwaltest und das Richtige tust, du brennst nicht aus. Im Gegenteil, du hast noch so viel Feuer und tankst neues Öl und die Salbung Gottes ist es, die dich dann lehrt und Gott trägt dich durch und ich lese nicht von Paulus oder nicht von Petrus, dass die Sabbatjahre gemacht haben oder ausgebrannt waren. Die haben abgeschüttelt den Staub und haben weitergemacht. Von wegen ausgebrannt. Das ist dieses lasches, faules, träges Christentum. Burnout. Oh, Burnout-Syndrom. Das musst du den Leuten erzählen. Burnout-Syndrom. Wenn du mit Gott richtig wandelst, kannst du nicht ausbrennen. Da wirst du voll Geistes sein, wirst du wachsen, wirst dich entwickeln und so weiter. Wenn du mit Gott übereinstimmst, gibt es kein Ausbrennen. Im Gegenteil, Gottes Brunnen haben Wasser, die Fülle, die fließen, da fließt das Öl, da fließt die Salbung, da fließen die Worte, da fließen die Gedanken, da kriegst du eine neue Inspiration. Das kannst du gar nicht vermarkten und verarbeiten. So viele Ideen hast du dann. Ausgebrannt, die brauchen Sabbatjahr. Ha. Mann. Aber das ist ein Trick des Teufels, dich von der Bahn wegzubringen, nach Haran zu lotsen. Sie ließen sich in Haran nieder. Das ist schon allein das Wort, sie ließen sich in Haran nieder. Lass dich fröhlich nieder. Okay. Wie die Zugvögel, sie ließen sich nieder. So ein kleiner Stopp und dann war es passiert gewesen. Nur eine kurze Zeit. Ich war in Hochgebirge, ich gehe gerne wandern, so wenn ich kann irgendwie. Und ich war in ein Leiter, der uns dann über Gletscher geführt hat. Und er hat gesagt, wissen Sie, wir bleiben nicht stehen. Und wenn Sie stehen, Sie wandern, Sie treten auf der Stelle. Also in dem Moment, wo Sie aufhören zu wandern, zu treten, zu strampeln, dann die Muskeln werden schlaff und Sie gehen nicht mehr weiter. Also selbst auf der Stelle treten, selbst das ist wichtig. Wenn du wanderst im Hochgebirge, dann auch wenn du vor der Ampel stehst, auf der Stelle treten. Das macht ein guter Jogger auf der Stelle. In dem Moment, wo du stehen bleibst, vergiss alles. Pack ein und geh nach Hause. Auf der Stelle treten. Es ist so wichtig, in Bewegung bleiben. Kinder Gottes müssen in Bewegung bleiben. Mit Gott übereinstimmen. Wenn Gott eine Minute Pause machen würde, gibt es nur noch Katastrophen im Weltall. Eine Minute, das kann er nicht. Der Wächter Israels schläft noch, schlummert. Kann sich das nicht leisten. Und du? Eine Pause. Und wir sollten sogar selbst nachts aktiv sein, von wegen Sabbatjahr. Weißt du, nur für kurze Zeit anhalten, du fällst vom Fenster weg. Glaub also diesem Schwindel nicht. Jesus sagt, wirke, solange es Tag ist, dann bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Dann machst Feierabend. Dann ruhst im Herrn. Und die Toten ruhen von ihren Werken. Du musst also mit Gott übereinstimmen. mit der Natur übereinstimmen. Du musst also nicht große Erkenntnis haben. Weißt du, die meisten Leute denken also, große Offenbarung stimmt nur mit der Natur überein. Paulus sagt, die Natur lehrt uns also. Stimmt nur mit der Natur, mit der Schöpfung überein. Geh in den Wald und schau dir in den Wald ein Spinnennetz an. Schau in den Wald ein, ja, in der Bibel heißt es, geh zur Ameise, du Fauler. Oder schau den Karnickel an. Oder schau das an und du wirst sehen, was macht ein Tier, wenn es verletzt ist? Es zieht sich in der Ecke zurück und wartet, bis es gesund ist. Du lernst aus der Natur viel mehr, als du glaubst. Und wir sind nicht mehr mit der Natur verbunden, weil wir Städter sind. Alles zu betoniert und zugepflastert. Wir sollten also aus der Natur lernen. Geh und lerne. Und du sollst mit Gott übereinstimmen. Gott ist immer in Arbeit. Tu was. Und selbst wenn du auf der Stelle trittst, tu was. Und ich sage euch, die ganzen Depressionen, wann kommen Depressionen, wenn es dir zu gut geht? Als die Leute, als hier Berlin in Schutt und Asche war, die ganzen Trümmerfrauen, da gab es keine Depression. Da waren ständig, die müssen Ziegel abklopfen, die müssen gucken, wo die Familie durchkommt. Also Depression gab es nicht. In dem Moment, wo du aufhörst, was zu tun, was zu wirken, dich zu bewegen, schläfst ein. Wirst schlapp. Sich Regen bringt Segen. Das ist ein Geheimnis, verstehst du? Hör auf die Sprüche der Völker, der Menschen, so Spruchweisheiten. Da steckt genauso viel drin, wie es in der Bibel. Wenn du nur darauf achten würdest, die Natur und Sprüche, und du lernst große Wahrheiten, lern mit Gott übereinzustimmen, immer in Bewegung zu bleiben, immer weiterzugehen, sich nicht aufhalten und sagen, ach, jetzt bleiben wir hier, also jetzt ziehen wir nicht mehr fort. Dann dein Testament machen, deine Biografie schreiben. Nein, mach Pläne. Wir wollen weiter. Wir wollen mehr. Sei nicht zufrieden mit dem, was du erreicht hast in deinem Leben. Gott ist auch nie zufrieden. Seine Güte ist alle Morgen neu. Gott macht immer wieder eine neue Auflage, einen neuen Plan, neue Idee. Versuch einfach weiterzumachen mit Gott. Und in Haaren verspielst nur alles, was du erwirtschaftet hast, was Gott dir verheißen hat, was Gott dir gegeben hat. Und du ladest dir hausgemachte Probleme auf und die könntest du alle zu Hause lassen. Lass doch alles in Ur in Chaldea. Was wäre doch aus dem guten Abraham geworden, wenn der Vater und Laban und Lot und alles zurückgelassen hätte und seine Kinder nicht mehr zurückgeschickt hätte nach Mesopotamien? Was wäre aus dem Kerl geworden? Ich sag, die wären ganz schnell in dem gelobten Land gekommen. Aber du siehst, das ist der Mensch, das ist, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das ist das Problem. Wir stimmen mit Gott nicht überein. Hättest du vor Jahren konsequent gehandelt, dann hättest du den heutigen Zirkus nicht in deinem Leben. Konsequent. Aber jetzt stehst du da in Haran. Jetzt musst du aufbrechen. Bist du älter geworden. Geht's nicht mehr so schnell. Das willst du nicht mehr umziehen. Damals wäre es noch so einfach gewesen. Überleg einmal. Damals, das wäre nur so ein Klacks und du wärst aufgebrochen, auf, schnell davon. Das Geheimnis bei den Jüngern Jesu, du siehst, und sie verließen Vater und Mutter, die Schiffe, das Netz und die Fischerei und sie sind Jesus nachgefolgt. Also ich bin immer erstaunt und verblüfft, wie das damals funktioniert hat. Was wäre aus Petrus und den Brüdern geworden, wenn sie gesagt hätten, nein, Herr, lass mich das machen und lass mich das noch erledigen und so weiter. Der Herr sagte, guck mal, kann euch nicht gebrauchen. Aber die verließen umgehend und zwar komplett. Wir haben ja alles verlassen, haben sie ja behauptet und Jesus hat ihnen nicht widersprochen. Doch heute, wenn du heute das machen müsstest, was du damals hättest machen sollen, bist ja träger. Es war zu gemütlich, hast dich zurückgezogen in deine Höhle, lass mich sterben, ich bin nicht besser wie meine Väter, hat der Elia gesagt und so weiter. Aber Gott sagt, komm raus aus dieser Höhle, das ist nicht dein Platz, du bist kein Höhlenbewohner, die Zeit ist vorbei für Höhlenbewohner, du musst raus aus dieser Höhle. Jetzt kannst du dich noch aufraffen, vielleicht geht es jetzt heute noch, deshalb verändere dich, wenn du dich verändern kannst. Und in dem Moment, wo du dich veränderst, dann wirst du jung wie ein Adler, fährst auf wie ein Adler. Nimm diese Herausforderung, die Gott dir gibt heute Abend oder in deinem Leben jetzt in diesem Augenblick und sag, ja Herr, ich kann's. Ich kann's, auch wenn ich jetzt so schwerfällig bin, aber ich raff mich noch einmal auf. Und du kannst etwas erreichen, sogar noch in der Zeit der Probleme. Ich denke nur an diesen Simson, Augen ausgestochen, tritt die Mühle der Philister, und so viele Gotteskinder sind in der Mühle der Philister, weil sie Kompromisse gemacht haben, mit der Lieben der Lilla gespielt haben, mit der Sünde gespielt haben. Jetzt treten sie die Mühle der Philister, der Starke, guck mal, und dann kommt der Tag, wo dann die Philister da ein großes Fest wie den Götzen Dagon machen möchten und ihrem Gott danken möchten, dass er dieser Starke da überwunden ist. Und dann fragt er, als er Diener führt und sagt, oh Gott, guck mal, meine Augen ausgestochen, ich möchte mich wenigstens für meine Augen rächen, rächte ich wenigstens für deine Augen, was der Teufel geschafft hat in deinem Leben, dich blind zu machen für die göttliche Wirklichkeit und für den Willen Gottes, dass du mit Gott nicht übereinstimmst. Was wäre aus dem Simson geworden, wenn er mit Gott ganz gegangen wäre und mit der Delilah nicht gespielt hätte? Aber weißt du, diese Schwäche, Sex, dieses hübsche Mädchen der Philister da, diese Delilah, das war eine Prostituierte noch dazu, also die Philister haben ja noch sie ausgenutzt, aber wo war nachher die Delilah, als er blind war und der Mühle getreten hat? Die Delilah war nicht mehr da. Wo sind die ganzen Schnorrer? Wo sind sie denn? Aber dann führt der Junge da rein und sagt, weißt du, ich sehe nichts mehr, aber kannst du mir sagen, wo sind die Säulen, die Hauptträger, die Säulen von diesem Tempel, wo sind sie? Und das Interessante dabei ist, seine Haare sind gewachsen, ist eine andere Geschichte. Und dann sagt er, wo sind die Säulen? Und dann sagt der Gott, noch einmal, ich möchte mich noch einmal, dass du meine Kraft mobil machst, dass ich noch einmal die Kraft freisetze. Herr, noch einmal möchte ich mit dir übereinstimmen. Noch einmal, ich möchte mich an den Philistern rächen. Noch einmal, Gott, was es auch immer ist. Und dann noch einmal und dann zieht er die Säulen zusammen und das Haus kracht. Und 3000 Leute sterben. 3000 Philister sterben. Noch einmal. Du siehst also, das ist keine gute Tat. Eine lobenswerte Tat, oder dass ich sagen würde, ich empfehle das sowas noch nachzuahmen, das ist keine gute Tat. Wir sehen Petrus am Pfingsten und noch einmal, Herr, und du siehst, dieser Petrus voll Heiligen Geistes bringt nicht 3000 in die Hölle, sondern bringt 3000 in den Himmel. 3000 Leute bekehren sich. Noch einmal, Herr, noch einmal bewege Himmel und Erde, noch einmal erschüttere alles, was erschütterbar ist, noch einmal. Wenn du mit Gott übereinstimmst, erlebst du noch einmal die Gnadenstunde Gottes. Noch einmal, Gott gibt uns noch eine zweite Chance. Wohl, es ist okay, ich bin dafür und so weiter. Aber du musst jetzt warten, bis die Stunde Gottes kommt, die zweite Chance in deinem Leben. Du könntest viel problemfreier leben, glücklicher und zufriedener, gesegneter, reifer, erfolgreicher, wenn du mit Gott immer übereinstimmen würdest. Sie verließen die Netze sofort, umgehend. Was wäre Abraham, wenn er sofort weitergezogen wäre, alles zurückgelassen hätte? Was wäre, wenn Jakob nicht nach Mesopotamien gegangen wäre, zu dem Onkel, zu deinen Verwandten? Da, wo Gott eigentlich rausgeführt hat, schick doch die Rebekka, den Jungen, nach Hause. Geh doch zu meinen Verwandten. Ist das nicht eine Dummheit von den Eltern? Wir suchen immer so unsere Vorteile, das Gute, die kennt man ja wenigstens, aber die anderen kennt man ja nicht. Das sind alles Heiden. Aber lieber hätte Jakob eine Heiden geheiratet, als statt dorthin betrogen zu werden. Der hat sowieso keinen Spaß und kein Glück im ganzen Leben gehabt. Der hat eigentlich umsonst gearbeitet, geschuftet, umsonst ist er immer wieder, hat sich aufgemacht, umsonst, hat so viel Ärger gehabt, umsonst. Weißt du, du musst aufpassen, auf wen du hörst. Hätte Jakob auf Gott gehört und nicht auf seine Mutter, wäre der Jakob viel weiter gekommen. Hätte sein Bruder Esau nicht betrogen, hätte den blinden Vater nicht betrogen. Weißt du, die Mutter, die meinen es gut, die meinen es richtig. Aber Brüder und Schwestern, wir müssen aufpassen, auf wen wir hören, mit wem wir übereinstimmen. Die Mutter, eigentlich an dem ganzen Schicksal von Jakob ist die Mutter schuld, die Rebekka. Dass er beim Laban gelandet ist, dass er den Vater betrogen hat, dass er den eigenen Bruder, den Esau, betrogen hat. Wir haben bis heute die ganze Katastrophe im Nahen Osten, den ganzen Schwindel, was dabei rausgekommen ist. Bis heute ist die ganze Geschichte der Generation immer noch nicht aufgearbeitet. Diese ganze Tragödie. Wenn man nicht auf Gott hört, hat man nur Tragödien. Und deshalb, Herr, was willst du von mir? Wo kann ich übereinstimmen? Lieber bin ich allein. Lieber bin ich mit einem Heiden verheiratet oder einer Heiden oder was es auch immer ist. Oder anstatt das so Problemfälle mir einhandle, anstatt dass ich mich versündige an meinem eigenen Vater, dem blinden Vater, verstehst du, dass ich so ihn reinlege, nur die blöde Mutter da, verstehst du, die mich da so verleitet hat, um den Segen zu erhaschen, weil, weißt du, die Mutter hat nicht Gott zugetraut, dass Gott im letzten Moment den Isaak verhindern kann, dass er nicht den Esau segnet, sondern den Jakob. Aber dem lieben Gott nachhelfen. Und das zahlt sich nicht aus, dem lieben Gott nachzuhelfen. Hat sich noch nie ausgezahlt. Wenn du versuchst, eine Blume zu öffnen, das habe ich öfters gemacht in meinem Leben, deshalb wollte ich aus Buße, aus Bekehrung Gärtner und Imker werden, weil ich so viel an den Blümchen gesündigt habe. Ich war immer so neugierig, ich wollte wissen, wie wird die Blume sein, wie wird die Aster sein, wie wird die Rose sein und so weiter. Immer wieder aufgemacht, konnte es mir nicht verkneifen. Denn ich wollte schon die Blumen sehen, bevor sie blüht. Und so gibt es so Gotteskinder, die wollen den Segen haben, noch bevor der Segen kommt, bevor der Segen reif ist. Und den Apfel probieren, bevor der ausgereift ist und bevor die Zeit gekommen ist zum Pflücken und zum Ernten, vor der Zeit. Wir müssen warten, mit Gott übereinstimmen. Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Und wir müssen mit Gott mitgehen, das ist mit Gott übereinstimmen. Mit Gott mitarbeiten und die Zeit muss manchmal sich nehmen und sagen, ich warte jetzt mal, die Zeit ist noch nicht zum Ernten, die Zeit ist noch nicht zum Feiern, die Zeit ist noch nicht zum Kämpfen, ich muss warten, bis Gottes Stunde kommt und da gefällt mir der David, bis die Backerbäume, die Blätter in den Backerbäumen sich bewegen, Gott hat gesagt, das ist der Moment zum Angriff. Hätten sie vorher angegriffen, hätten sie eine größere Schlappe erleben. Und wir wundern uns für die vielen Schlappen in unserem Leben, für die vielen Misserfolge, dass wir daneben liegen. Wir müssen immer warten auf die Stunde Gottes, bis Gott sagt, jetzt ist das Zeichen. Wir müssen das Signal zum Kampf, zum Handeln, zum Dienen, zum was weiß ich für alles, zum Umziehen, zum Segnen. Wir brauchen immer die Offenbarung Gottes. Dann sind wir richtig. Richtig, dann steigen wir im richtigen Moment aus und steigen im richtigen Moment ein. Aber was machen wir? Wir warten. Gefälligkeiten, vorsichtig sein oder dann zu schnell sein, wieder dem Heiland vorauszueilen und dass wir dann erreichen wir das Ziel nicht. Gott sagte ganz klar dem Abraham, was er zu tun und zu lassen hatte, aber er hat es nicht gemacht. Er lässt sich nieder und verpasst den Anschluss am Segen Gottes, am Plan Gottes, am Wirken Gottes. Er hat die zarte Stimme Gottes nicht gehört, hätte das getan. Wäre so manches anders geworden in seinem Leben. Denn, weißt du, dann muss Gott ständig für ihn streiten. Das ist meine Schwester. Der lügt doch, das ist doch seine Frau. Aber erzählt, das wäre meine Schwester. Du siehst also, da musst du sogar zur Lüge greifen. Wenn du nicht mit Gott übereinstimmst, musst du zu allen möglichen Tricks und greifen und jonglieren, gucken, dass du da durchkommst. Stimm mit Gott überein, du brauchst den ganzen Schwindel nicht, den ganzen Zirkus nicht, die ganze Anstrengung, dann lebst du ganz anders. Wenn du mit Gott übereinstimmst, dann wirst du das Ziel viel, viel schneller erreichen, in Kürze. Und du könntest viel weiter sein. Und ich sagte heute Abend, wenn ich so die Christen anschaue, die Christenheit könnte in Deutschland viel weiter sein. Würden sie nicht so viele Kompromisse machen, würden sie viel mehr mit Gott übereinstimmen, warten auf die Stunde Gottes. Und dann würden sie viel schneller kommen und dann müssen sie so manchen Umweg nicht nehmen, da müssen sie nicht so manche Strapaze auf sich nehmen, so manchen Ärger. Sie würden viel, viel schneller kommen, sofort die Netze zu verlassen, sofort zu handeln. Und Psalm 1 zum Schluss, geh nicht auf den Weg der Sünder, trete nicht auf ihren Weg, wandle nicht in ihren Rat, verlasse die ungöttlichen Wege in deinem Leben. Die ungöttlichen Gewohnheiten, raus aus Chaldea, raus aus Babylon und rein ins gelobte Land, über den Jordan. Verlasse die ungöttliche Denkweise, Sichtweise. Löse dich von diesen menschlichen Denken, den ganzen Systemen. Wer versorgt dich? Als wir aus der Gemeinde Gottes ausgetreten sind und so weiter, als wir das alles so hinter uns gelassen, wie geht's weiter? Wer versorgt euch? Wer bezahlt das alles? Also bis heute, wir sind schon Jahre hier und wir sind versorgt und durchgetragen worden. Und wir brauchen das alles gar nicht. Und in den ganzen, verstehst du, die Leute denken, du brauchst eine Dachorganisation. Wenn der Herr unser Schild und der Herr unser Schirm ist, brauchen wir die ganzen Dächer nicht. Wir leben unter dem freien Himmel. Und der Herr versorgt die Seinen. Der Herr bringt die Seinen durch. Und der Herr geht mit uns voran. Und Gott hat Israel versorgt in der Wüste. Und die haben keinen Mangel gehabt. Wenn wir mit Gott übereinstimmen, haben wir keinen Mangel. Wenn wir mit Gott übereinstimmen, sind wir versorgt auf allen Ebenen. Aber weißt du, es ist nicht einfach. Ja, wie gesagt, es ist wunderbar, klingt fantastisch, aber in Abhängigkeit von Gott zu leben, darfst du keine Sünde leisten, darfst keine Kompromisse dir leisten, darfst keine Rücksichten auf Leute nehmen und darfst keine Rücksichten auf deine Gefühle nehmen und auf die menschlichen Gefühle nehmen und so weiter. Die ganzen Ängste, die musst du alle ignorieren und du darfst kein Mitleid haben, den armen Lot, du musst zu Hause lassen, bleib da, wo du bist und guck mal, Gott wird dich auch durchbringen, Gott hat auch für dich einen Plan, weißt du, wenn du mit Gott gehst, mit Gott in Einklang bist, musst auch nicht mehr lügen und tricksen und was weiß ich, jonglieren, alles, das klappt dann nachher. Und dann kannst du stehen bleiben, der Herr hat hierher gebracht und der Herr wird uns auch weiterbringen. Mit Abraham und mit Isaac und mit Jakob wäre das alles gewesen, hätten sie nicht immer geliebäugelt, zurückgeschaut. Ach, das wäre so schön wieder unter einem Dach zu sein, geht nach Mesopotamien. Du siehst, und holt meinem Isaac von dort ein Weib und Eliezer und so weiter. Du bist doch der Mann dazu. Geh doch hin, du kennst dich ja aus. Oder dann Jakob, Kinder dorthin zu schicken. Jakob, der soll hier bleiben und nicht nach Mesopotamien gehen und dort zum Onkel Laban. Geschichte für sich selbst, eine interessante Geschichte. Der Onkel Laban, das ist ein ganz gewichster. Ein Schlitzohr. Verstehst du? Der ist doch Kapitalist, ist der pur. Also der sucht nur seine Vorteile. Und ich sag dir, und wir dürfen nicht unsere Kinder, unsere Leute hinschicken, wo die Menschen nur ihre Vorteile suchen. Du musst deinen Weg gehen. Mesopotamien, Laban. Die suchen nur ihre Vorteile. Und wenn du genau hinguckst, die ganzen Dachorganisationen, die ganzen Vereine, die ganzen Verbände, die ganzen Kirchen, was suchen sie? Nur ihre Vorteile. Du sollst Gottes Vorteil suchen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch solches alles zufallen. Halleluja. Lob und Dank. Lass uns aufstehen, lass uns ins Gebet gehen und lass uns den Herrn anbeten, den Herrn preisen, dem Herrn danken. Halleluja. Der Herr ist gut und er bleibt gut in alle Ewigkeit. Und lass dich nicht manipulieren. Lass dich nicht manipulieren. Höre auf Gott. Und Gott hat alles noch unter Kontrolle. Gott hat alles unter Kontrolle. Bruder, Schwester, dein Leben ist noch unter Gottes Kontrolle. Auch in Haran, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Weißt du, das ist immer erstaunlich. 17 Jahre, Gott hat doch die Geduld nicht verloren mit Abraham. Nach 17 Jahren geht es weiter. Und vielleicht sagst du, bei mir stagniert jetzt alles. Bei mir steht alles still. Bei mir läuft nichts mehr, bewegt sich nichts mehr, passiert nichts mehr. Geht nicht mehr weiter. Es geht weiter, wenn der Vater Tara tot ist. Wenn du dich vom Vater gelöst hast, geht wieder der nächste Schritt weiter. Dann geht der nächste Schritt weiter, der Lot wird gelöst. Von dem Lot musst du dich lösen. Dann kriegst du wieder die nächste Verheißung. Und so geht es etappenweise. Wenn wir von dem einen gelöst haben, weißt du, Gott geht in Schritten, kleinen Schritten. Vater Tara, dann gibt es die Verheißung. Du kriegst Isaac, du wirst einen Sohn kriegen. Und dieser Sohn wird der Erbe sein. Und das braucht der Vater Tara gar nicht wissen, wer das ist. Dann bleibt in Haran. Und von Haran geht's weiter, dann geht's gelobte Land mal, dann geht's gut, geht's auf Umwege. Aber Gott kommt mit jedem zum Ziel. Und Gott kam mit Abraham zum Ziel, Gott kam mit Isaac zum Ziel, Gott kam mit Jakob zum Ziel, Gott kam mit Josef zum Ziel. Und er kommt mit dir und mit mir zum Ziel. Amen. Sind wir nicht getrost? Stimmt mit Gott überein. Aber es könnte schneller gehen. Es könnte schneller gehen, wenn du sagst, Herr, hier bin ich. Ich bin in London, Westminster Abbey. Und dann bin ich mit meinem Sohn, wir gehen so durch, gucken da alles, was da ist. Ich wollte eigentlich das Grab den Grabstein von David Livingstone sehen. Und das habe ich einfach gesucht. Und dann komme ich an einem Grabstein und dann sage ich, es gibt verwittert, ein bisschen rau, also nicht mehr schön, also es muss sehr lange draußen gewesen sein. Komme ich an diesem Grabstein vorbei und dann lese ich, wollte wissen, wer lag da drunter? Vielleicht Stanley oder einer dieser großen englischen Größen. Yes, Lord. Mehr war nicht drauf. Yes, Lord. Dieser Grabstein, dann war einer, der immer Yes, Lord gesagt hat. Ja, Herr. Und der lag da drunter. Yes, Lord. Dein Leben sollte bestimmt sein, nur von einem Satz. Ja, Herr. Ja, Herr. Fällt mir schwer. Wahnsinnig. Unmöglich. Schaff's nicht. Aber mit deiner Hilfe wird es schon irgendwie gehen. Kommen wir wieder raus aus Ur in Chaldea. Und Leute, das Auswandern, das ist nicht einfach. Ich bin einmal in meinem Leben ausgewandert. Da wurden Waschlappen abgeholt, da wurden Matratzen abgeholt, da wurde alles abgeholt. Du lässt alles zurück und du gehst von Litauen nach BRD. Da kommst du hier an, hast gar nichts. Dann wirst du empfangen in der Friedrichstraße, kommen Rotkreuzschwestern und sagen, so, jetzt geht's mit ihnen weiter. Und du hast nichts, nur zwei Koffer und 10 Personen waren wir. Und dann saßen wir im Zug, die Journalisten, wir waren die Ersten, die ausreisen durften, nachdem Adenauer so einen Knicks gemacht hat, dort oben in Moskau, durften wir ausreisen, Journalisten und so weiter. Zuerst waren wir Polacken, weißt du, weil wir so Pumpelhosen hatten, so Gummihosen hatten, weil sie gar nicht so richtig schön angezogen waren. Weil meine Mutter hat nur die Hosen genäht aus Flanellstoff, weißt du, und Polacken. Aber dann, als wir dann durch die DDR fuhren, da kamen die Journalisten, ja und wie ist es gewesen, wie habt ihr geschafft und so weiter rauszukommen? Ja, wir haben es nicht geschafft, die deutsche Botschaft hat uns Geld gegeben, damit wir überhaupt rauskommen können, die haben uns die Tickets gegeben. Aber weißt du, ich weiß, was es ist, zieh aus. Meine Mutter, als wir den Bescheid bekommen, auszuziehen, hat einen Nervenzusammenbruch bekommen. Geht nicht. Um Himmels Willen, wir haben kein Geld, wir haben keine Verwandte. Wir kennen ja niemanden in Deutschland. Wir wissen gar nicht. Und dann kommen wir hierher, werden empfangen. Wo wollt ihr hin? Hat mein Vater gesehen, der Karte Bayern. Bayern, da ist noch Platz, da kann man Landwirtschaft noch kaufen. Also immer von Landwirtschaft geträumt. Wir gehen nach Bayern. Und so sind wir nach Bayern gelandet. Weil dort bisschen mehr Land übrig war und die Leute wahrscheinlich besser waren, aber hat nichts gekannt. Aber du siehst in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und es ist schon Opfer, du fängst von vorne an, kommst als Flüchtling oder aus, wir waren keine Flüchtlinge, wir waren Auswanderer, Aussiedler. So, wir kommen dann in ein Land, das Gott uns zeigen will. Und wir sind weitergegangen. Und dann sind wir hier in Deutschland gewesen. Meine Verwandten, die haben heute noch Kauderwelsch. Die sprechen Litauisch und was weiß ich da, blödes Zeug, Waschmaschine und dann wieder weiter da ihre litauischen Kauderwelsch. Die haben nicht Deutsch gelernt. Mein Vater hat gesagt, wir sind jetzt in Deutschland und es wird Deutsch gesprochen in Deutschland. Und konsequent, und es wird nicht mehr Litauisch gesprochen, nicht mehr Russisch gesprochen, es wird Deutsch gesprochen. Wir sind jetzt in Deutschland. Und weißt du, wenn wir nicht konsequent sind, wir werden nie weiterkommen. Aber du musst konsequent sein. Was ich hier sagen wollte, ist es also eigentlich mit Gott übereinstimmen, mit der Führung Gottes übereinstimmen, mit Gott Schritt zu halten. Da, wo du bist, mach das Beste. Suche der Stadt Bestes. Da, wo du bist. Suche der Familie Bestes. Suche dein persönliches Leben das Beste. Halleluja. Lass die Musik ein bisschen lauter und wir bringen unser